Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Musik muss Emotionen auslösen. Ich sage immer, man muss seine Kür verkaufen ans Publikum und wir sind Teil des Publikums.
Zum Beispiel Justin Verboben. Für mich war das Fahrstuhlmusik.
Ja, für mich auch.
Okay, gut.
Passt aber zusammen.
Passt aber zu diesem schwarzen Pferd. Gibt ja auch sehr majestätische Fahrstühle.
Nach diesen Kriterien könnte ich keine Kür richten.
Gut, dass du nach diesem Bogen als Olympiarichterin bei C in Tokio gesessen hast.
Irgendwas Anfang mit dem Highlight und Ende mit dem Highlight. Dass irgendwas knallt.
Bleibt die Kür irgendwann übrig und der Grand Prix ist abgeschafft?
Will ich nicht hoffen. Also ein leichtfüßiges Pferd darf man nicht mit zu schwerer Musik erschlagen. Also manchmal ist weniger mehr und lieber mal was weglassen und dann ist mehr Harmonie. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Entwicklung.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Ja, und da sind wir wieder. Erzähl mir was vom Pferd. Diesmal erzählen wir was ganz Musikalisches vom Pferd. Und wir, das sind
Anja Nils
und Jan Tönjes.
Ja, Hauptsache, ich muss nicht singen.
Nee, ich glaube, das ist im Interesse aller, wobei ich möchte auch nicht öffentlich singen.
Das wollen wir keinem antun. Aber wir können es ja mal vielleicht mal ein bisschen jetzt das Geheimnis lüften, was Musikalisches vom Pferd. Da kommt man ziemlich schnell drauf. Es geht ums Thema Kür und Kürreiten.
Genau.
Haben wir schon mal gemacht, ne?
Haben wir sogar schon mal gemeinsam gemacht, gegeneinander.
Ich erinnere mich. Und das Pferd hieß Bismarck, das weiß ich noch.
Ja, das war ein Schimmel.
Ja.
Ein Schimmel von Christine.
Ja.
Ja.
Genau.
Die hat ihn zur Verfügung gestellt auf dem Studententurnier, müssen wir sagen, auf dem Klosterhof in Meding, wo wir gegeneinander Finale geritten sind.
Genau, auf Bismarck. Und die Musik weiß ich aber nicht mehr, aber wahrscheinlich war es eher gehört zu mir. Ne? Das, sowas wurde dazu immer gespielt und ich weiß auch noch, das ist jetzt nicht so eine Kür, die man sich vorher ausgedacht hat, sondern da wurde irgendwas geritten und derjenige, der die Musik gemacht hat, hat irgendwas dazu gespielt. War es nicht so?
Bedingt. Also man hat ja, für die Leute, die es nicht wissen, nur 5 Minuten Vorbereitungszeit bei einem Studententurnier und dann reitet man gegeneinander, also damit das Pferd nicht zu sehr strapaziert wird, jeder 5 Minuten Vorbereitung, dann die Prüfung. Und es ist schon so, dass derjenige da oben hilft, aber ich kann mich entsinnen, ich hatte schon mir noch Musiken rausgesucht, denn ich weiß noch genau, Passage bin ich geritten zu, er hat ein knallrotes Gummiboot von Menke Mühre. Wir wollten nicht singen.
Nee, wir wollten nicht singen. Gummiboot. Ich weiß es nicht mehr, aber Passage bin ich auch geritten, aber die Musik weiß ich nicht mehr dazu.
Und ich glaube, im Schritt hatte ich Harry and Sally, die berühmte Szene, wo sie am Ende sagt, ich will genau das, was sie hat. Oder er hat. Oder irgendwie so. Naja, egal. Das ist lange her und Kürreiten ist wahnsinnig populär geworden. Und zwar in allen Kategorien, ehrlich gesagt. Wobei ich bin ja wenig Turniere geritten, weil ich fast nur junge Pferde angeritten habe. Aber du bist so richtig, hast Kürreiten von der Pike auf gemacht, oder?
Ach naja, von der Pike auf. Aber das hat man ja im Verein früher, da war das ganz üblich, da gab es dann immer so eine A-Kür zu viert. Also man kann vielleicht schon sogar sagen, so ein bisschen Quadrille. Das hat super Spaß gemacht, schon alleine von der Vorbereitung. Wir haben ewig diskutiert, welche Musik, welche Figuren. Und da war ich ja dann auch immer so ein bisschen gefragt, weil, das weißt du vielleicht gar nicht, ich wollte ja mal Eisprinzessin werden. Und da bin ich ja schon die ersten Küren gelaufen auf dem Eis im zarten Alter von, ich glaube, 6.
Wie, du bist so Doppelachsel und eingesprungener Rittberger und wie das heißt, das kannst du?
Einfach. Und bis zum Achsel bin ich nicht gekommen und ich habe auch irgendwann wegen mangelndem Talent dann ganz aufgegeben. Aber doch, ja, ein Rittberger konnte ich und ein Salcho und ein Flip und ein Lutz. Das weiß ich noch. Okay. Ich weiß auch noch, wie die hießen. Und da wurde auch eine Kür gelaufen, die musste ich mir merken. Das war sehr aufregend, weil ich war noch sehr klein. Aber das zog sich ja später dann auch so durch beim Reiten, ne? Also, dass man die Kür sich ewig ausgedacht hat, sich dann merken musste und dann, wenn man aufgeregt war, vergessen hat.
Das heißt noch so richtig mit Kassette und mit Kassette muss man ja schon erklären. Es gab eine Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, die Älteren unter uns erinnern sich, da gab es noch nicht mal CDs. CDs sind diese silbernen Scheiben, die es auch kaum noch gibt.
Richtig.
Sondern da hatte man dann gerne so ein Autoradio, so eine Kassette und wenn man Pech hatte, hatte die Bandsalat und dann musste man das alles auseinanderfusseln und dann musste man das mit so einem Bleistift in diesem Loch da irgendwie wieder aufspulen. spulen und hoffen, dass das Band nicht zu zerknittert ist.
Und dann wurde umkopiert und umkopiert und umkopiert und am Schluss hatte man eine Chörmusik, die dann vielleicht irgendwie auch so klang wie umkopiert und umkopiert und umkopiert, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Später kamen dann die CDs, ne? Genau, das sind die silbernen Scheiben, aber auch da hatte man die noch physisch dabei, die Chörmusik, und musste sie vorher irgendwo abgeben. Also nicht einfach hinmailen, ne? Also Chör war immer toll, war immer aufregend und war immer wie so ein bisschen was anderes, ne?
Wir haben uns natürlich überlegt, wenn wir über Chör sprechen, von ganz klein, von A-Dressur bis ganz oben, bis Olympia, wen müssen wir da als Gesprächspartner, als Gesprächspartnerin finden?
Und da bleibt eigentlich nur eine, ne?
Das Gespräch.
Erzähl mir was vom Pferd. Wir haben Audienz. Audienz beim Papst. Nein,
bei der Päpstin. So, also und ein bisschen sakrale Musik müssen wir da noch drunter legen und sowas Stimmungsvolles so.
Genau, und die Päpstin heißt Katharina Wüst, FEI 5-Sterne-Richterin, gilt als die Kürpäpstin. Die ist jetzt bei uns. Erstmal schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Kompliment ist als Päpstin. Stelle ich mir vor, wie man dann leben müsste, eingefangen in den Mauern des Vatikans. Vielleicht ganz nett in Castel Gandolfo, aber ich glaube, wir lassen es lieber beim normalen Leben. Also ich bin Katharina.
Aber wie wird man Kürpäpstin?
Das müsst ihr die Leute fragen, die mich so nennen. Ich habe sie nicht erfunden. Aber ich habe mich sehr mit Kür insgesamt beschäftigt. Schon als Reiterin, und dann hat es mich auch hinterher geärgert, wenn man sich als Reiter sehr viel Mühe gegeben hat. Und das wurde von den Richtern nicht anerkannt, nicht gesehen. Denn auch jetzt machen ja die Reiter sich relativ viel Mühe, schwierige Übergänge, schwierige Kombinationen zu zeigen. Und das müssen die Richter erkennen und auch richtig bewerten können.
Vielleicht fangen wir mit der kleinen Katharina an. Also bevor du Richterin geworden bist, hast du gerade gesagt, bist du auch sehr erfolgreich geritten. Vielleicht einfach nur mal für diejenigen, die dich vielleicht nicht so kennen, das Leben der Katharina W. in 5 Sätzen. Du bist bei einer großen Legende geritten lange Zeit.
Die erste große Legende, bei der ich geritten bin, war in dem Stall, in den ich mit dem Fahrrad fahren konnte. Und das war meinen Eltern sehr wichtig, dass ich da auch einiges für Tour, um reiten zu dürfen. Ich hatte kein eigenes Pferd, ich habe geputzt, ich habe gemistet, um mal hin und wieder eins der berühmten Pferde reiten zu dürfen. Und da weiß ich noch, mein Reitlehrer setzte mich drauf und es schaukelte so schön. Und kleine Katharina war 10 und sagte, oh, wie schön, ja, mein Kind, das ist Piaf. Später ging ich dann zu der wirklichen Legende Fritze Tempelmann, der ein toller Ausbilder war und der mir wirklich auch die Augen geöffnet hat, was lockeres Reiten und zufriedene Pferde angeht. Er galt damals im Rheinland als der sogenannte Meistermacher, weil seine Schüler nachher zu großen Ehren gekommen, die Ulla Salzgeber. Die haben alle möglichen Championate gewonnen, die damals eingeführten Junioren-Championate. Ja, und ich habe da gelernt und bin morgens um 5 Uhr von Düsseldorf nach Essen gefahren, um mit seinen Bereitern zusammen die Pferde locker machen zu dürfen. Das habe ich in 3 Jahren Semesterferien jeden Sommer gemacht und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und dann bin ich aus Studiengründen nach München gegangen, habe das dann selber gemacht und versucht, das so umzusetzen, wie ich es gelernt habe.
Aber damals war Kür ja noch gar nicht so ein großes Thema, ne? Das wurde viel später erst.
Es wurde später ein großes Thema, aber es gab damals schon Küren. Aber das sah dann so aus, dass man sagte, ach komm, ich habe hier eine Musik, ging ans Autoradio, holte eine Kassette raus und danach ritt dann irgendeiner und dann wusste der nicht genau weiter. Und der andere sagte, ja, hier es geht jetzt rechts rum. Aber der hatte natürlich keine die Kür.
Ja, auf Kassetten zusammengeschnitten, das kenne ich auch noch, ne?
Mit Mikrofon ans Radio gehalten oder an den Plattenspieler gehalten und dann auf Kassette zusammengeschnitten und gestopselt und dann hätte man Glück, wenn es gepasst hat.
Exakt, so habe ich meine erste Kür auch mal gemacht. Ich glaube, eine A-Dressur-Kür, irgendwie sowas war das. Da war das self-made und jetzt werden sie für ganz viele 1.000 Euro, lässt man die machen, ne? Hochprofessionell.
Also ich würde, aber da bin ich leider nicht durchgekommen bei der FEI, ich würde persönlich die Koeffizienten ändern. Ich würde in Harmonie eine 5 geben, weil das muss der Reiter erreiten und erarbeiten mit seinem Pferd und für die Musik einen Koeffizient von 3, die kann man kaufen. Das wäre mein Vorschlag.
Jetzt müssen wir was erklären, glaube ich, ein bisschen. Ne? Wir hatten schon Stichworte, Koeffizient und so.
Wir haben einfach mal ausgedruckt, Grand Prix Freestyle, sprich Grand Prix Kür, dass den Notenbogen, wie wir Laien sagen, für jede internationale Kür, aber da können wir vielleicht mal die Prinzipien durchgehen.
Was steht drin, was man alles machen muss? Ne? Das erstmal, genau. Die Anforderungen stehen drin. Was steht noch drin?
Die berühmte A-Note und die berühmte B-Note. Was sich ja viele Leute gar nicht so vergegenwärtigen. Die Pirouetten gehen mit zweifacher Wertung rein, aber auch die Passage und die Piaffe.
Ursprünglich hatte die Pirouetten sowieso, aber hatte die Passage, die Piaffe und die Übergänge hatten einen Koeffizienten. Es gab damals aber keine Note fürs Halten, fürs Einreiten und Halten. Und weil manche Pferde, besonders aus unserem westlichen Nachbarland,
Nordwestlichen Nachbarland
nicht ganz sicher standen oder zum Teil auch gar nicht standen, hat die FEI irgendwann in den 90er Jahren eine Note für das Halten eingeführt. Und damit musste aber, damit diese rechnerische Gleichheit der A- und B-Note bestehen werden, musste hier ein Koeffizient genommen werden und der wurde den Übergängen weggenommen. Aber die Übergänge sind im Prinzip genauso wichtig wie Piaff und Passage.
Genau, steht ja auch alles drin, ne, was da reingehört. Hier versammelter Schritt.
Starker Schritt. Traversalen im Trab.
Einer Wechsel, Zweier Wechsel, Pirouette links, Pirouette rechts, die eben mit Koeffizienten, das haben wir ja eben schon gesagt. Also das sind also diese ganzen technischen Anforderungen und entsprechend die Noten, die man dafür bekommen kann. Und jetzt kommt der berühmte B-Teil, ne? Also die berühmte B-Note für den künstlerischen Wert.
Vielleicht noch maximal 200 Punkte sind in der A-Note überall eine 10 ist, ist natürlich Theorie, aber das ist wäre der Maximalwert. Und den gibt es eben auch bei der B-Note. Allerdings sind da weniger Kriterien mit höheren Koeffizienten. Wir sind jetzt halt im Englischen, weil wir international sind. Also, die B-Note.
Werbung.
Na, gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt. Und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera. Da gibt es alles aus einer Hand. Josera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an, es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Josera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge.
Das sind 5 Aspekte, die jeweils in vierfacher Wertung eingehen. Das erste ist Rhythm, Energy and Elasticity. Dann haben wir Harmony between Rider and Horse. Das dritte wäre Choreography, Use of Arena und Inventiveness, also Einfallsreichtum. Dann haben wir den Degree of Difficulty, Calculated Risks und schließlich Music and Interpretation of the Music. So, das war jetzt viel Englisch. Gehen wir mal von vorne durch. Katrina, Rhythm, Energy, Elasticity. Das ist das Pferd.
Das ist das Pferd und das entspricht genau dem, was wir in unserem deutschen Notenbogen haben als die ersten Noten. Das sind die 3 Grundgangarten, aber auch der Schwung des Pferdes, seine Elastizität, seine Rückentätigkeit, also eigentlich alles, was mit dem Pferd zu tun hat.
Also Skala der Ausbildung.
Skala der Ausbildung, mehr oder weniger.
Ja, und Grundqualität auch, ne?
Ja, eigentlich mehr die Grundqualität.
Ne? Ja,
genau. Skala der Ausbildung geht in die 2. Note auch mit rein?
Ja, da vor allen Dingen.
Harmony between Rider and Horse.
Ja, in die 2. Note geht die Skala der Ausbildung. Ist das Pferd gemäß unserer Ausbildungsskala ausgebildet? Gibt der Reiter dezente Hilfen? Und ist das ein relativ fehlerarmer Ritt? Da gehen also auch die Fehler rein.
Ich könnte jetzt mal provozierend fragen, harmonisch between Rider and Horse ist es auch, wenn sich beide einig sind, dass wir eigentlich nicht viel voneinander wollen. Also sagen wir mal so, wenn der Rücken nicht so schwingt, ist okay, trotzdem sitze ich still, halte die Hände schön. Das ist aber nicht, was gemeint
ist.
Das ist
nicht, was gemeint ist. Das wäre auch nicht nach der Skala der Ausbildung.
Gut, also
es soll schon ein möglichst hohes Niveau dessen sein, was gefordert ist.
Aber dann ist die Beschreibung ein bisschen kurz gegriffen, ne? Harmony between Rider and Horse umfasst ja weniger, als Sie eben beschrieben haben.
Das stimmt, aber wir haben natürlich unsere Erläuterungen und im deutschen Notenbogen ist es auch mal grundsätzlicher beschrieben.
Okay, ne?
Okay, dann haben wir Choreography, Choreografie, Use of Arena. Natürlich benutzt man das Viereck. Nein, das heißt die Raumaufteilung im weitesten. Passiert genug an jeder Stelle im Viereck. Korrigiere mich sofort, wenn ich es falsch sage. Und Inventiveness, also Ideenreichtum, ne?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesen Kriterien könnte ich keine Kür richten.
Gut, dass du nach diesem Bogen als Olympiarichterin bei C in Tokio gesessen hast. Da kommen wir später zu. Aber warum nicht?
Kann ich was dazu sagen?
Ja, klar, klar.
Also es ist natürlich einerseits die Choreografie, die sollte sich aber ein bisschen nach dem richten, wie wir unsere Kür auch ans Publikum verkaufen wollen. Das heißt, wir sagen immer, sollte sich auch nach Kriterien aus anderen Kunstrichtungen richten. Also wenn ein Buch wahnsinnig langweilig ist, dann werfen wir das nach 20 Seiten in die Ecke. Und wenn ein Film, den wir im Fernsehen sehen, langweilig ist, dann zappen wir zu einem anderen Programm. Und so sollte es in der Choreografie auch sein. Der Reiter sollte am Anfang schon versuchen, das Publikum, und wir Richter sind eigentlich nichts anderes als Publikum, er sollte versuchen, das Publikum zu fesseln, indem er also eine spannende Einreitmusik nimmt, indem er irgendwas gleich am Anfang macht, nicht gleich einreiten, halten bei X und dann antraben oder eine Diagonale, starken Trab, dann wenden wir uns fast mit Gähnen etwas ab, sondern er sollte gleich am Anfang dafür sorgen, dass irgendwas knallt. Richtig.
Hat denn die Choreografie schon was mit Musik zu tun?
Nein, noch nicht. Noch nicht, aber es wird dann unterstrichen durch eine gute, passende Musik. Also es muss eigentlich eine Struktur in der Choreografie sein. Am Anfang ein spannender Beginn, der die Leute fesselt. Dann kann der Mittelteil mit den ganzen Pflichtlektionen kann dann etwas ruhiger abgearbeitet werden, mit dem Schritt zum Beispiel. Aber am Ende, rein psychologisch gesehen, wenn der Richter auf die letzten Noten zugeht, auch die Schlussnoten, dann muss wieder was Spannendes sein. Also es gibt nichts Schlechteres, als wenn man mit seinen Schwächen aufhört. Also wenn ein Pferd zum Beispiel wahnsinnig schwankt in der Piaf, dann sollte er nicht zum Schluss nur Piaf noch auf der Mittellinie machen, sondern irgendwas anfangen mit was im Highlight und Ende mit dem Highlight.
Ist denn eine gute Choreografie eine Choreografie bei einer Kür, wo man als Zuschauer den, ich sag mal, Überblick behält? Also irgendwie, keine Ahnung, erst das Schulter herein rechts, dann was anderes, dann das Schulter herein links und man erkennt es irgendwie wieder. Weil es gibt ja auch so Küren, wo ich als Zuschauer denke, oh, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was hatte der schon, was hatte der noch nicht. Ich bin völlig lost beim Zuschauen schon alleine. Aber das ist ja durchaus einfallsreich, denn ist das aber nicht gut, oder?
Nein, es ist immer schon ganz gut, wenn der Richter die Kür verstehen kann. Also Symmetrie ist durchaus hilfreich. Vor allen Dingen zeigt es eben auch, dass das Pferd nach beiden Seiten gleichmäßig ausgebildet ist. Aber man darf nicht vergessen, ein Richter hat unheimlich viel zu tun während der Kür. Also da oben der Computer im Gehirn, der rattert. Weil er muss gucken, was will der Reiter zeigen. Er ist ja nicht drauf vorbereitet. Und wie führt das aus? Man muss ja eine Note geben. Dann muss er nach seiner Schreiberin gucken. Hat die Trabtraversalen und die Galopptraversalen die richtige Note der richtigen Traversale zugeordnet? Dann muss da auch mal so einen kleinen Blick drauf werfen. Dann muss man gucken, was ist schwierig? Wo sind die Schwierigkeiten? Also man macht sehr, sehr viel. Und wenn dann die Kür leicht zu verstehen ist, choreografisch leicht zu verstehen ist, dann ist das sehr viel angenehmer für den Richter.
Du hast gerade gesagt, die Choreografie, also bloß nicht mit einer Schwäche anfangen und ganz am Ende auch nicht. Da ist mir spontan eingefallen, eine Kür von Carl Hester mit Barney. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der richtig hieß. Das war sein Spitzname, so ein großer, dunkelbrauner.
Die zeige ich auch bei meinen Schulungen.
Niptak. So, ja, genau. Also Niptak. Und das war ein Pferd, der konnte sehr gut, korrigiere mich sofort, wenn ich das als Laie falsch gesehen habe, der konnte sehr gut Passage Piaf, der ging sichere Wechsel, Pirouetten, das war alles da. Was der überhaupt nicht konnte, und das ist wirklich kein Bashing eines mittlerweile, glaube ich, verstorbenen Pferdes, der konnte einfach nicht traben. Der hatte einfach eine Trabverstärkung, das war erbärmlich, das war fürchterlich. Und Hester ist dann eine Kür geritten, wo er wirklich die geforderten 20, 40 Meter Trabverstärkung.
Dreiviertel Diagonale, am Ende.
Ja, ganz am Ende, ganz kurz vorm Schluss. Dachte ich mal so, Trabverstärkung hatte er noch nicht, aber bis dahin hat er halt auch richtig gepunktet. Gerade Passage Piaf, Übergänge und Pirouetten in der Piaffe, also alles da, alles wie ein Metronom. Also das ist eine gute Idee gewesen.
Ja, ich habe auch die Kür oft gerichtet und bin dann auch in der Choreografie relativ hoch gegangen. Nochmal so ein kleines Extra drauf. Er fing wirklich an mit Piaf-Pirouetten. Der war, glaube ich, eine Minute auf der ersten Mittellinie. Er ging dann aus der Piaf-Pirouette in die Galopp doppelte Galopp-Pirouette, machte dann alle seine Lektionen,
und, ja.
alles toll. Und die Richter waren frohgemut und gaben gute Noten, bis dann ganz kurz vor Schluss, wir haben es eigentlich fast den Brextended-Trot genannt, das war zur Zeit vom Brexit. Und er schmuggelte uns diese Dreivierteldiagonale kaum zu erkennen, kriegte auch oft eine Note unter 6, weil das auch nicht mehr ganz gleichmäßig war. Und dann setzte er auf der letzten Mittellinie noch zu einem großen Finale an. Und es war der einzige Trap, den er gezeigt hat, wie du es gerade gesagt hast. Und da habe ich ihm ein Plus gegeben, denn das kommt auch noch hinzu zur Choreografie. Der Reiter muss ganz ehrlich sein. Der muss sich wirklich überlegen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und die Choreografie muss zum Pferd passen. Der hat ja das Recht, der Reiter, zu sagen, okay, mein Pferd verwirft sich in der Linkstraversale, okay, die zeige ich dann von hinten. Die andere von vorne ist schöner. Und er hat ja die Chancen. Und ich gebe gerne ein bisschen mehr in der Choreografie-Note, wenn ich merke, der Reiter war ehrlich, hat sein Pferd analysiert, hat die Kür nach den Stärken und Schwächen des Pferdes ausgerichtet. Und so hat Karl Hester von mir immer noch so einen kleinen draufgekriegt, einfach weil es sehr clever war. Ich überlege gerade, ich strukturiere die Choreografie eigentlich in 5 Teile. Ich strukturiere meine ganzen Noten in 5 Teile, weil ich nicht möchte, dass sie so subjektiv sind. Bei Choreografie habe ich natürlich erstmal den Aufbau, dieses Einreiten mit Stärken und zum Schluss das Finale. Dann habe ich die Kreativität. Man sollte sich was einfallen lassen. Dann steht eben drin dieser Gebrauch des Vierecks.
Dass überall was passiert.
Ja, und dass man auch nicht zum Beispiel alle Linien, alle Verstärkungen vom gleichen Punkt anfangen lässt. Das wird immer wieder gemacht. Dass die erste Trappverstärkung vom Richter weg, die zweite auf dem Richter zu, der sieht dann nichts mehr. Dann muss eine Kür in sich balanciert sein. Sprich, er darf nicht zu 70% Trapp zeigen und dann nachher nur noch ein bisschen Galopp und ein bisschen Trapp. Also diese Ausgeglichenheit und auch der Lektionen. Also er darf jetzt nicht 1000 Seitengänge machen, ohne zwischendurch mal wieder nach vorwärts zu reiten. Das muss so ein bisschen auch mit der Ausbildungsgrade des Pferdes zusammenhängen. Und das fünfte und fast das Wichtigste ist, dass die Choreografie, was ich eben sagte, zum Pferd passt und dass er ehrlich in seiner Analyse ist und die Stärken herausstellt und nicht die Schwächen, zum Beispiel einen Pass auf der Diagonalen am Silbertablett serviert.
Aber wenn Einfallsreichtum so ein Kriterium ist, kann man ja eigentlich auch sagen, jeder Einfall war schon mal da, oder?
Das stimmt, man kann das Rad nicht neu erfinden. Aber man kann durch die Kombinationen ein bisschen spielen. Es ist zum Beispiel vor ein paar Jahren diese neue Lektion bei den Ponys rausgekommen, nehmen auch Junioren. Starke Trab bis X. Und dann ab X geht man aus dem starken Trab in Versammelten und aus dem geradeaus in den Seitengang. Weiter die Diagonale oder sogar zurück. Also das ist neu gekommen. Also es gibt immer wieder witzige Sachen oder auch was die Catherine Dufour oder Justin Verbomen zeigen, aus dem Schritt in eine Piaf-Pirouette, aus der Piaf-Pirouette in eine Galopp-Pirouette oder andersrum. Also das gibt schon wieder neue Ideen.
Kommt immer noch mal wieder was, doch, wo man selbst als Langjährige sagt, ups, habe ich noch nicht gesehen.
Genau, und dann freut man sich, wenn es gut gelingt.
Okay, dann weiter.
Degree of Difficulty. Das ist für die Insider DOD abgekürzt. Das ist also der Schwierigkeitsgrad und Calculated Risk. Also wie viel Risiko lege ich da rein?
Ja, das ist eigentlich, ob das Risiko, was der Reiter sich und seinem Pferd zumutet, ob das gut kalkuliert ist. Es nützt ja nichts, wenn man Schwierigkeit auf Schwierigkeit auftürmt und der Reiter oder das Pferd können es nicht beherrschen, können es nicht zeigen. Und das ist eine sehr wichtiges Kriterium, denn in allererster Linie muss die Kür gelingen. Und da.
Und schön sein und fließend ja auch.
Fließend und schön, aber auch klappen. Darf keine Fehler sein. Und da kann ich jedem Reiter mit einem noch etwas unreifen Pferd oder auch wenn er selber es noch nicht so kann, nur den Rat geben, lieber eine leichte Kür, die dann gut klappt, als eine schwierige Kür, wo alles daneben geht.
Kann man das mal kurz erklären, was der wirklich genau ist, dieser DOD? Wer legt den fest? Wonach? Ich habe es einmal gesehen bei einer Übertragung, da wurde das immer unten so ein bisschen eingeblendet. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich dachte, es ist eigentlich alles zwischen 9,7 und 10. Wie funktioniert das?
Ja, eigentlich müssen wir ja global reden. Es geht ja von der L-Kür hoch bis zur Grand Prix-Kür. Und da habe ich wieder für mich die Struktur gemacht. Es gibt schwierige Lektionen. Da gibt es aber eigentlich nur 3. Es gibt die Piaf-Pirouette, die Passage-Traversale und die Doppel-Pirouette im Galopp. Nicht mehr als 2-fach. Das sind aber alles Grand Prix-Lektionen. Jetzt müssen natürlich die unteren Klassen, die L-Dressur, die M-Dressur, die St. Georg, die müssen ja auch eine Möglichkeit haben, ihre Kür schwerer zu machen. Und da, das ist das, was ich so schule in den Seminaren, da sage ich, es gibt auch schwierige Übergänge. Erstes Kriterium, schwierige Lektionen. Zweites Kriterium, die schwierigen Übergänge. Die kann man nämlich in jedem Level machen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass die Richter die auch erkennen. Jeder kennt im Grand Prix, wenn das Pferd aus dem Halten anpassagiert. Das ist aus der absoluten Ruhe in die hohe Kadenz einer Passage. Aber wir müssen uns auch auf den unteren Bereich unsere Gedanken machen. Wenn ein Pony aus dem Halten angaloppiert oder einen starken Galopp zeigt, dann ist das für das Pony genauso schwer wie für das Grand Prix-Pferd dieses Halten-Passage. Weil es gibt keinen Übergang Halt. Galopp in der Ponyprüfung oder auch nicht bei den Junioren, in der M-Dressur auch nicht. Und da muss man sich einfach überlegen, was ist schwer? Es gibt Übergänge, starker Galopp, starker Schritt zum Beispiel. Sieht so einfach aus, ist aber nicht so einfach. Und da muss es eigentlich beim Richter Klick gehen, der muss sagen, oh, das ist ein schwieriger Übergang, ich habe den erkannt. Dann gibt es schwierige Kombinationen. Also wir kennen alle starker Galopp, eineinhalbfache Pirouette.
Man wechselt zurück.
Und dann wechselt zurück und dann vielleicht am Ende nochmal eine Pirouette oder Traversale, Piaf, Traversale. Also da gibt es ganz, ganz viel. Und das kann man aber auf jedem Level machen. Also wenn ein Pony zum Beispiel auf der Mittellinie oder auf der Viertellinie einen Schulter rein zeigt und dann eine Kontervolte und dann daraus wieder eine Traversale, dann sind das auch in dem Level schwierige Kombination. Dann haben wir schwierige Linien, also zum Beispiel Wechsel auf einer gebogenen Linie oder dieses Schulter herein auf der Mittellinie. Das ist gerade in diesen unteren Bereichen, ist das eben, trägt zum Schwierigkeitsgrad bei. Ja, das sind eigentlich so die Kriterien für einen Schwierigkeitsgrad.
Ich würde jetzt nochmal, bevor wir zum fünften Aspekt kommen, Musik, doch nochmal der Degree of Difficulty, jetzt 4- und 5 Sterne Niveau. Also das, was Anja gesagt hat, wo dann vielleicht auch mal unten DOD
9,9 steht.
9,9 eingeblendet steht und der Zuschauer sich fragt, wie das ist. Es ist ja so, du hast zum Beispiel auch Linienführung angeführt gerade. Der Richter muss das akzeptieren.
Ja.
Was steht dahinter?
Da steht generell eine ganz andere Idee dahinter. Da steht die Idee, dass es dem Richter sehr schwer gemacht wird oder nahezu unmöglich gemacht wird, alles im Kopf zu behalten. Diese ganzen Küren, wenn man all das einfließen lässt, was ich gerade erwähnt habe, die schwierigen Übergänge, die schwierigen Kombinationen, das ist eigentlich vom menschlichen Hirn nicht zu schaffen, kann keiner. Und da hatte ich eigentlich, das war eigentlich meine Idee schon 2010, ich war damals in einem FEI-Gremium, die wurden eingeladen nach Lausanne, um uns mit den Eisläufern und den Gymnastikläufern auszutauschen. Die sitzen ja alle in Lausanne, irgendwo in der Nähe der FEI. Und die Eiskunstläufer hatten den D-Judge. Das ist der Difficulty-Judge. Der guckt, ob der Axel, der angegeben wurde vorher in dem Floorplan, ob der dreifach gesprungen ist oder vierfach oder was auch immer, so wie es der Eisläufer angesagt hat. Und daraus hatte ich eigentlich die Idee, oder das könnten wir eigentlich bei uns auch machen, dass der Reiter vorher sagt, was er an Schwierigkeiten bringt und damit so eine Art Floorplan eben erstellt. Ich habe nur lange niemanden gefunden, der das technisch umsetzt, weil ich kann überhaupt nicht mit Zahlen umgehen. Die Idee war, guck mal Richter, also von Seiten des Reiters, guck mal Richter, ich habe hier die und die und die Schwierigkeiten, gib eine Note, aber erkenne sie. Das war eigentlich eine Hilfe, dass der Richter all das erkennt, was der Reiter in Planung hat. Und wir nur noch gucken, wie führt er es aus. Wir haben zu dem Zweck einen Katalog entworfen, der wurde auch mit dem Reitersclub und mit den Trainern ganz genau abgestimmt, weil der ist mit Zahlen bewertet. Also eine Piaf-Piorette hat einen bestimmten Wert. Und das ist ursprünglich mal die Idee gewesen, ist wie ein Auto ohne irgendwelche Extras. Aber ich kann in dem Auto noch ein Schiebedach, ein Radio und ich weiß nicht, was alles reinkaufen. Und
Sitzheizung.
Und wo haben wir gesagt, wir fangen an mit einem Basiswert von 6,5. Wenn der nur das zeigt, was im Grand Prix verlangt wird, dann ist es 6,5.
Also eine ganze Traversale, Punkt. So.
Ja, ohne Schnick und
ohne
Schnack.
Ohne Schnick und Schnack, ja.
Und jetzt haben wir dann gesagt, aber der zeigt eine Passagetraversale oder der zeigt das und das. Und dann haben wir anhand dieses Katalogs, den wir mit mühsamer Kleinarbeit, wir haben 300 Küren analysiert und geguckt, was haben die Reiter bekommen an Schwierigkeitsnoten, haben wir mit mühsamer Kleinarbeit diesen Katalog entworfen, der auch abgestimmt wurde. Und jetzt ist es dann so, wenn ein Reiter eine Doppelpirouette macht und der hat vielleicht 0,2 plus von diesem Basiswert, dann kriegt er diese Pluspunkte, wenn er sie für 7 und besser zeigt. Wenn er sie für 8, kriegt er vielleicht noch ein bisschen mehr. Wenn er sie aber für 6 zeigt, kriegt er keinen Bonus. Und wenn er sie für unter 6 zeigt, kriegt er einen Malus. Also diese 0,2, die hochgerechnet werden als Bonus, kriegt er, wenn es daneben geht, als Malus.
Ah, okay. Man darf sich nicht zu viel vornehmen, wenn man es nicht kann.
Genau.
Ja.
Genau,
weil es dann auch nicht schön ist. Meistens ist es dann so Überforderung. So sieht das dann manchmal aus, dass das Paar einfach irgendwas versucht, es noch gar nicht in der Lage zu leisten.
Und wir wollen ja ganz, ganz wichtig auch in der Kür eben wirklich diese Harmonie erhalten und dass das Pferd nicht über Maßen beansprucht wird. Und deswegen geht es dann eben ins Minus. Und das ist eigentlich die Idee hinter allem. Das gibt es, in diesem Katalog gibt es eigentlich nur für 5 Lektionen. Für Pioretten, die kann man als Doppelpioretten zeigen. Für Piaf, die kann man als Piaf-Piorette halb, ganz, als Fächer zeigen.
Hin und her.
Die Passage, die kann man als Passage-Traversalen zeigen. Die Zweier und Einer, das sind eben diese 5 Lektionen, die kann man auf einer gebogenen Linie zeigen. Da kann man mehr als das Minimum zeigen. Das Minimum sind 9 Einer in der Kür. Aber wenn man 15 zeigt, wird man belohnt, weil man mehr zeigt. Und dann, ja, das war dieser Katalog. Und dann gibt es eben noch, dann hat man noch zusätzlich Übergänge. Also aus dem Halten in die Passage zum Beispiel. Da gibt es keine Note, weil das ist ja keine richtige Lektion. Aber da kann man sagen, man akzeptiert es oder man akzeptiert es nicht. Okay. Also wenn man sagt, man akzeptiert es, dann kriegt man einen kleinen Bonus. Wenn man es nicht akzeptiert, kriegt man nichts. Und das Gleiche ist mit den Kombinationen. Der Reiter zeigt Kombinationen. Und wenn da was misslingt, dann akzeptiert man es nicht als Richter. Und damit kriegt er dann nicht diesen Bonus für die Kombination.
Und Kombination wäre jetzt, ich gehe auf einer gebogenen Linie in die Zweierwechsel, die nahtlos in einer Wechsel einmünden und dann wieder zurück, vielleicht wieder in Zweierwechsel und dann kommt noch eine Pirouette.
Ja, das wäre eine sehr große Kombination, aber diese gängige Kombination, starker Galopp, 1,5-fache Pirouette, Wechsel zurück und dann vielleicht nochmal eine Pirouette, da gibt es also unendliche Möglichkeiten, Kombinationen.
Das heißt, alleine für den Punkt Degree of Difficulty ist irgendwie ein Mathematikstudium erforderlich.
Nee, das macht der Computer allein.
Ah, gut, okay.
Das macht der Computer, Gott sei Dank, das wäre schrecklich.
Muss man als Richter nicht im Kopf haben.
Nein, und das ist ja der Vorteil von unserem System, der hat 2 Vorteile. Einerseits, so ungefähr, guck mal hier, Richter, hier, schau, ich reite, habe diese ganzen schwierigen Sachen mir ausgedacht.
Herr Richter, ich kann das.
Ich kann das und ich habe es auch drin in meinem Floorplan, aber das hilft dem Richter, das alles zu identifizieren. Und das andere ist eben, dass der Computer das dann umrechnet in einen Bonus nur auf dem Schwierigkeitsgrad.
Verstehe.
Wir geben die Note für die Doppelpirouette und da weiß der Computer, für eine 7 gibt's das, 0,2, für eine 8 gibt es vielleicht 0,22, ein ganz kleines bisschen mehr, weil es ist ja schwieriger, wenn man es für eine 8, 9 oder 10 ausführt. Aber da brauchen wir uns gar nicht drum zu kümmern. Wir gucken genau, was der reitet und der Computer arbeitet.
Aber der Reiter muss ja doll aufpassen, ne? Also was ist nur einfach schwierig oder was ist übers Ziel hinausgeschossen? Zum Beispiel ältere Sur, da ist kurzkehrt, ne? Das ist irgendwie halb rum, sage ich mal so. Und wenn er 3/4 rumreitet, darf er eigentlich schon nicht mehr.
Nein, das steht aber genau in den Regeln. Also die FEI, aber auch alle Föderationen sind mit Überziehungen sehr, sehr genau, weil das kann gegen das Wohl des Pferdes gehen. Und als die Kür am Anfang aufkam, war die Tendenz zu 3-fach-Pioretten. Das war ganz am Anfang, da gab es noch keine Regularien und die Reiter haben immer mehr versucht. Und dass das nicht ausartet, dafür gibt es ganz klare Regeln. Und gut, es ist im Grunde genommen in der Schrittpiorette, wenn die überzogen ist, passiert dem Pferd nichts. Aber wenn im St. Georg, also S1-Sterne, wenn da einer statt einer halben eine ganze Pirouette zeigt, das ist dann schon ein großer Regelbruch und der wird dann dementsprechend auch mit schlechten Noten für die A-Seite und auch für die B-Seite geahndet.
Gut, und jetzt haben wir uns eingesungen, jetzt geht's um die Musik. Okay, wir haben gehört, Mathestudium braucht's nicht mehr für den Richter. Braucht's denn ein Musikstudium?
Nee, um Gottes Willen bloß nicht. Das hatten wir auch mal, da war ein Professor von der Folkwang-Schule, hat uns da was erzählt und die achten ja viel zu genau auf den, ob das nun uns ist, egal ob es ein 8/16 oder was auch immer, 3/5 Takt ist.
3/4 für den Galopp muss sein, oder? Eigentlich nicht.
Nein, wir achten auf genau das, was auf das das Publikum eigentlich auch achtet. Wir müssen alle keine Musikprofessoren sein. Wir müssen ein gutes Verständnis haben von Musik. Aber auch hier ist wieder, ich fange ja immer mit meinen 5 Kriterien an, auch hier ist wieder in allererster Linie muss die Musik zu den Grundgangarten passen. Das ist schon mal die Voraussetzung für eine ordentliche Note. Und so viel Feeling müssen wir haben, ohne Musikstudium gemacht zu haben, so viel Feeling müssen wir haben, dass wir ungefähr merken, ist es jetzt, unterstreicht es den Galopp. Galopp immer gerne mit dem Beat auf dem inneren Vorderbein. Also Walzertakt ist schwierig, aber das passt oft nicht. Aber das ist schon mal wichtig, dass es irgendwo dazu passt. Hm. Und dann kommt auch dazu noch, dass der Reiter die Übergänge da reitet, wo der Musikschnitt ist. Nicht jetzt sagen, ich will bei A den Übergang reiten und die Musik geht aber noch ein paar Sekunden weiter. Dass es wirklich zu den Grundgangarten passt. Das Zweite ist, was natürlich bei höherwertigen Musiken der Fall ist, dass es die Lektionen unterstreicht. Also das hatten wir schon gesehen, früher Big Band, dieses Glockenspiel ding, zu einer Pirouette. Charlotte Dujardin mit Vallegro, Pirouette untermalt mit Big Ben oder Edward Gall, der seine Pirouetten untermalt.
Auch mit Glocken, aber jetzt keine berühmte Glocke. Nein. Oder vielleicht eine berühmte holländische Glocke, um Gottes Willen, wer weiß. Das war einfach nur eine Glocke.
Das war witzig. Also, dass man irgendwo, es gibt auch ganz tolle Musikmacher, wenn ein Pferd wenig starken Trab hat, dann wird das gar nicht musikalisch unterlegt. Dann gibt es so eine Passage.
Fällt gar nicht so auf dann. Passage, ja.
Und dann geht es wieder los mit der richtigen Musik, wenn dann wieder die Highlights kommen. Also da können die Musikmacher sehr, sehr viel. Also es muss zu den Lektionen passen. Es muss auch irgendwo zum Typ von Reiter und Pferd passen. Es kann nicht ein Ponyreiter auf Wagner reiten, der würde das wahrscheinlich totschlagen. Die Wagner-Musik würde dem Pony-Team da die Ponyreiter totschlagen. Ich finde immer, jedes Pferd, jeder Reiter hat irgendwo eine Aura. Und das muss so ein bisschen zu der Aura von Pferd und Reiter passen. Also ein leichtfüßiges Pferd darf man nicht mit zu schwerer Musik erschlagen. Und auf der anderen Seite, wenn dann einer wirklich mal ein schwereres Kaliber hat, dann so tänzelnde Musik auch vielleicht nicht das Wahre. Und dann sollte die Instrumentierung relativ gleichmäßig sein. Das ist aber heutzutage, die sind mittlerweile so gut, auch die jungen Leute, die können am Computer sich alles runterschneiden. Und dann ist für mich noch sehr, sehr wichtig, und das merke ich auch am Publikum, die reagieren nämlich ähnlich wie wir, die Musik muss Emotionen auslösen. Ich sage immer, man muss seine Kür verkaufen ans Publikum und wir sind Teil des Publikums. Und wenn dann eine Musik, jetzt zum Beispiel Isabelle hatte jetzt in Frankfurt irgendwann den Schluss geändert, ich glaube, es war Vanessa und Dormer, was er dann noch gespielt hat, was als Andenken an ihren kurz gestorbenen Mann. Und jede hat es irgendwo verstanden und war bewegt. Und solche Sachen sind einfach, oder Reiter, die auch irgendwo jetzt ihre Musik, wenn Olympische Spiele in Paris waren, die dann irgendwelche französischen Musiken genommen haben. Man muss irgendwo, so ein bisschen wie die Werbung richtet auch die Musik nach dem...
Ja, aber die richtet ja nach der Zielgruppe, wo man das Produkt hinverkaufen möchte.
Das ist
ne?
Das Gleiche.
Ja, aber wer sitzt da? Also wollen wir die jungen Leute erreichen, die ja einen ganz anderen Musikgeschmack haben als meinetwegen ich, die wo sagt, Schlager Isabel Wert, geil, bin ich zu getanzt, finde ich toll, gehe ich mit.
Also Isabel, und wenn dann, man den Namen gerade sagen, ja, hat ein unheimliches Händchen, die Leute zu erreichen.
Ja, mich absolut, aber weiß ich nicht, die jungen Leute auch.
Auch. Ja? Aber die jungen Leute geben die Noten nicht.
Ja, genau, der hat die Macht, richtig.
Nein, aber ich meine, Roberto Blanco war ein Beispiel. Das war Karneval am Rhein. Ja. Ach, ja. Die Leute standen auf den Bänken. Die ausländischen Spieler haben es nicht verstanden.
Nee, das hat gar keiner verstanden. Ja, genau. Ein bisschen Spaß muss sein.
Ich würde mir nie Roberto Blanco zu Hause anhören, aber in der Kombination im Rheinland mit Isabel war das geil.
Aber es gibt doch auch so Musiken, ich bin kein großer Musikkenner, das gebe ich dazu. Aber zum Beispiel Justin Verbroben. Für mich war das Fahrstuhlmusik.
Ja, für mich auch.
Okay, gut. Aber trotzdem, passte, also ich meine...
Passte aber
zu diesem schwarzen Pferd.
Passte und zu seiner Aura. Ja, dieses
hat eine Fahrstuhlaura?
Nein, aber dieses...
Es gibt ja auch sehr majestätische Fahrstühle.
Ja, gut, das wäre wild interpretiert jetzt mal.
Nein, aber es ist ja ein sehr, sagen wir mal, sehr zurückgezogener Mensch. Er, auch so, wenn man ihn erlebt in der Pressekonferenz, er ist kein Mann der großen Worte. Er reitet mit super feinen, wenig sichtbaren Hilfen. Das Pferd reagiert ganz fein und die Musik war nicht gerade powerful. Die passte eigentlich zu seiner Aura. Und Isabel Wert dann dagegen mit Wendy volle Krönung aus, powerful.
70er Jahre, Gas.
Ja, auch ich würde mir auch nicht mehr Barry Manilow zu Hause anhören, aber das passt so toll mit diesem Bowspiel Wendy, Mandy. Aber das ist viel Energie dahinter. Und das, finde ich, ist immer das Wichtige, dass das so, das spiegelte so eigentlich die Aura wieder.
Da sind wir jetzt ja dann schon gerade bei der Gretchenfrage. Katrina, wie hältst du es mit dem Gesang?
Seit Roberto Blanco kann ich keinem übel nehmen. Da war, glaube ich, ein Gesang durchgehend. Da kann ich keinem übel nehmen, der auch nicht das Geld für einen Musikmacher hat, wenn der irgendwo sich was runterlädt, wo dann gesungen wird.
Kann das auch durchgehend sein? Das habe ich selten gehört.
Muss nicht sein, unbedingt. Also Das sollte nicht ablenken von der Message, die eigentlich diese Kür bringt. Wenn man nachher nur noch auf den Gesang hört und nicht sich mehr auf die Kür einlassen kann, dann ist das etwas weit zu weit geführt.
Sagen Sie als Kürpäpstin oder als Katharina Wüst, die einen gespielten Geschmack hat?
Also das ist ganz, ganz wichtig. Ein Richter darf nicht seinen Geschmack richten. Das ist ganz wichtig. Wenn es passt, nach den Kriterien, passt zu den Grundgangarten, passt und unterstreicht die Lektionen, ist von der Instrumentierung gut gemacht, dann darf ich nicht eine Musik richten, die ich persönlich nicht so mögen würde. Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf nicht seinen eigenen Geschmack richten.
Kann man sich freimachen? Kann man?
Ja, kann man. Das Schlimmste, was ein Richter sagen würde, ist, ich mag ihre Musik nicht. Also das darf kein Richter je sagen. Ich mag ihre Musik nicht. Ach, nö, man ist so viel mit anderen beschäftigt. Aber ich muss sagen, eine Musik, die einen mitnimmt, die ist sehr, sehr vorteilhaft, weil man ist ja gerade so eingespannt. Man muss wirklich gucken, was macht er? Ich bewerte, ich gucke Linie, Schwierigkeitsgrad. Und wenn dann eine Musik einen mitnimmt, easy going, wie Wendy zum Beispiel, dann ist das toll.
Wollen wir uns jetzt mal was angucken, was wirklich toll ist?
Genau.
Wir haben was mitgebracht. Kleines Geschenk. Genau. Ist, glaube ich, jetzt nicht so eine große Überraschung,
das
oder?
Ist eine Kür, die du, glaube ich, auch schon mal gerichtet hast. Nein, ich war dabei. Du hast in Tokio die Ehre gehabt, bei den Olympischen Spielen 2021 Chefrichterin zu sein. Und Hinweis, wir haben das Video, das wir uns jetzt gleich gemeinsam angucken wollen, von der Olympischen Siegeskür von Jessica von Bredow-Werndl und TSF Dallera BB in Tokio, La La Land, wollen wir uns angucken. Und wir packen das in die Shownotes, das Video, so dann könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr wollt, einfach mithören. Und wir fangen einfach mal an zu starten und vielleicht kommentierst du und sagst uns auch, hier ist jetzt eine Kombination oder das ist besonders. Also was immer dir einfällt, wir können jedes Mal stoppen, dann sagst du Bescheid. Aber dann haben wir mal vielleicht eine gemeinsame Idee, wie das so,
genau,
so ist. So.
Wir erzählen immer so ein bisschen, wo sie gerade ist, was zu sehen, genau, ist. Ne? Wir sind ja nicht beim Fernsehen.
Genau. So, jetzt wollen wir mal horchen. Okay. Also das ist Einreiten. Reite nicht ganz bis X, glaube ich, sondern...
Das ist immer ganz vorteilhaft, wenn man die erste Lektion so auf die Richter zu entwickeln kann. Sie hat gleich große Schwierigkeit, Halt, Passage, schwieriger Übergang, hat sie gleich voll getroffen. Musik passt natürlich ideal.
Ja, das ist dieses Duett aus La La Land.
So, und jetzt kommt sie aus der Passage.
In die Piaffe.
In die Piaffe. Und sie muss 10 Tritte geradeaus machen, was sie jetzt hier gezeigt hat schon mal. Das ist Pflicht, einmal in der Kür, aber sie geht aus dieser sehr, sehr guten in die Piaffe-Piorette, das ist natürlich eine sehr schwere Kombination.
Aber sie muss vorher 10 Tritte gerade gemacht haben, nein, bevor sie in die Piorette geht?
Nein, muss sie nicht, aber einmal in der Kür muss sie es gemacht haben.
Ah, okay.
Ja, und das wäre jetzt also die Kombination Passage, Piaffe gerade, Piaffe-Piorette und dann in den starken Trab. Wieder aus der ganz hohen Versammlung der Piaffe in den starken Trab. Sehr gut gelungen. Hier eine leichtfüßige Musik, eine Traversale ist verglichen mit dem starken Trab, was leichtfüßiges, tänzerisches, das unterstreicht die Musik hier sehr gut.
Und dass man der Musik anhört, dass sie zusammenmontiert wurde, ist aber kein Nachteil.
Nein, die wurde so geschickt montiert, also das ist, die Musikmacher können das heute
total, ja, also nur mal, wir sind jetzt bei 2,36, haben eine Traversale nach links und nach rechts gehabt und jetzt haben wir den Musikwechsel gerade gehört und damit wieder die Versammlung, also die Passage-Momente.
Die sich wiederholt, die Passage.
Also man hat auch ein Thema für eine gewisse Lektionsfamilie, sage ich mal.
Für die sehr, sehr hohen Noten hat man das dann, ja.
Und das ist ja auch die absolute Stärke, deshalb am Anfang.
Jetzt sind wir bei 3 Minuten, das ist jetzt die Piaffe mit den mindestens 10 Tritten.
Das war die Piaffe mit den mindestens 10 Tritten. Natürlich alles sehr, sehr perfekt geworden, die Selbsthaltung, diese Leichtigkeit. Und die Musik passt eben genau zum Typ von Reiterin und Pferd.
Absolut, ja. Und gefühlt hört sie gar nicht mehr auf zu piaffieren und zu passagieren, weil sie damit punktet.
Damit punktet sie natürlich, klar. Aber wieder genau aus der Piaffe, dann wieder das Vorwärts. Das entspricht der Skala der Ausbildung. Aus der höchsten Versammlung ist frische Vorwärts, um wieder den Akku aufzuladen.
Genau, jetzt haben wir 3,40, ne? Da ist der starke Trab gerade zu Ende. Jetzt kommt Schritt.
Ein ganz anderes musikalisches Thema. Das ist das, diese Ruhe. Dann ist auch für die Richter angenehm, die können mal durchatmen. Für Pferde natürlich auch. Die kriegen jetzt vor der schwierigen Galopptour, kriegen die nochmal so ein bisschen Zeit zur Entspannung.
Ja, sie sieht auch so ein bisschen aus, als ob sie sich entspannt, ne? Wenn man ihr ins Gesicht guckt.
Ja, konzentriert ist sie. Starker Schritt jetzt. Mit diesem.
Das ist reine Grundgangartung, ja. Die ist ja schön untermalt und mit einer guten Linie.
So ist aber ein. Das Angaloppieren war jetzt erstmal.
Noch gibt es keine Note für das.
Genau.
Aber gleich aus dem kurzen Angaloppieren in eine Galopp-Pirouette, die muss aus dem Galopp kommen und zum Galopp gehen. Darf in den Seitengang gehen, aber hier ist es natürlich in die Wechsel. Das ist eine Kombination. Pirouette, Doppelpirouette, Wechsel auf einer leicht gebogenen Linie. Die ist auf jeden Fall akzeptiert. Die geht hier wirklich für ganz saubere Zweierwechsel.
Und das ist schon was?
Das waren jetzt 11 Zweierwechsel, also auch mehr als gefordert.
5 ist das Minimum, da würde man sagen, mehr als gefordert, mehr als 5 und auf gebogener Linie. Das wäre ein erhöhter Schwierigkeitsgrad.
Und 4,51, die Musik haben wir gerade gehört, lauter, gerade aus starker Galopp. Also genau. Wieder dieser versammelte Moment und dann der starke genau. Galopp.
Und aus dem starken Galopp in die Pirouette, das ist wieder eine Kombination, und zwar gleich in so eine 1,5-fache Pirouette und aus der Pirouette in die Traversale.
Kann man da zu dem Degree of Difficulty was sagen?
Ja, der war sehr hoch. Der war sehr hoch.
Aber trotzdem dieses Harmonische, ne? Also das ja. Ist wahnsinnig komplex, aber es geht im Flow immer weiter.
Absolut, ja. Es waren so Zickzack-Traversalen, die kriegen keinen besonderen Schwierigkeitsgrad. Das ist Standard im Grand Prix. Aber jetzt kommt sie wieder, geht sie wieder aus dem starken Galopp in eine Pirouette. Das ist wieder. Und man braucht mehr Sprünge, als man denkt. Man braucht so 3 bis 5 Sprünge, eigentlich 4 bis 5 Sprünge in die Pirouette aus dem starken Galopp.
Bis man sie wieder auf dem Hinterbein hat.
Bis man sie, und ohne zu rupfen, ohne da irgendwie grobe Hilfen anzuwenden. Jetzt hat sie nochmal eine Korrekturlinie, das ist immer sehr zu empfehlen. Ich glaube, das waren jetzt, glaube ich, die ersten eine, aber auch die auf gebogener Linie. Aber irgendwo hat sie nochmal eine Korrekturlinie, die sie aber dann nicht wahrnimmt, wenn die Wechsel geklappt haben. Das ist dann sehr sinnvoll.
18 Einerwechsel, ja. Die 6 Minuten 12 vorbei waren. Übergang zum, ja, was ist das?
Zur Passage, ne?
Trapp oder Passage?
Ja, ist auch Übergang, genau, in die Passage, gilt als Schwierigkeit.
Und gleich in starken Trab, dann Diagonale.
Ja, aber jetzt kommt das große Finale, was ja auch immer sehr wichtig ist zum Schluss.
Unbedingt, ja.
Jetzt kommt wieder die Anfangsmusik.
Jetzt kommt ja die Passagemusik. Ne?
Jetzt genau. Wendet sie bei A auf die Mittellinie ab.
Ja, war ein sehr ergreifender Moment, muss ich sagen.
Ja, Jan redete von Tränchen, tatsächlich.
Ja, das war so, also Gänsehaut ist ein blödes Wort, aber da in Tokio, das werde ich nie vergessen. Also wenn mich einer fragt, das war besonders. Und auch dieses Leichte, ne? Wirklich. Ja.
Passage, Piaffe, Passage haben wir eben gesehen, ne?
Genau, das
und Passage, Traversale.
Traversalen. Ja. Also alles, was Standard ist, das wird nicht als Schwierigkeit gewählt. Aber Passage, Traversale in der Piaffe ist natürlich schwierig. Die ist mit einer Hand auch noch ganz leicht.
Passage, Traversale einhändig ist das, ne? Oder? Du hast bei C gesessen. Nee,
das glaube ich gerade, oder?
Nee, das war Passage, Traversale.
Ah, okay, auch noch. Wow.
Ja, ich vergesse den Moment auch nicht.
Wahnsinn. Wahnsinn. Geht das noch besser? Ginge es noch schwieriger, noch besser?
Ach ja, also wir hatten eine 9,9, ziemlich alle für einen Schwierigkeitsgrad. Wir haben die Möglichkeit, im Rahmen von 0,2 in so einem kleinen Korrektor, den wir dachten, es ist sehr schwierig, noch was zu ändern. Wir haben es gelassen, aber eigentlich hätte man sagen müssen, wir gehen aus der 9,9 auf eine 10. Das war schon sehr schwierig.
Ah.
Es gibt natürlich andere Pferde, haben andere Höhepunkte und andere Schwierigkeiten. Aber hier war natürlich die perfekte Symbiose aus der Leichtigkeit dieses Paares mit der Musik, die dann diese Leichtigkeit unterstrichen hat und diese Lektion, die das Pferd besonders gut konnte.
Gibt's was, wo Sie sagen, die 3 Punkte gebe ich jedem Reiter mit auf den Weg, der mal eine Kür machen möchte?
Von A bis Grand Prix.
Von A bis Grand Prix. So grundsätzliche Do's und Don'ts.
Also für mich das Allerwichtigste, ich anerkenne total, wie schwierig es ist, eine Kür zu erstellen, aber auch zu richten. Und wenn ich einem Reiter was mitgeben würde, der erste Punkt ist Ehrlichkeit, dass er genau weiß, was sind meine, also Reiters und Pferdes Grenzen und was sind die Stärken und Schwächen, dass man wirklich die Analyse, die ehrliche Analyse ist für mich ganz, ganz wichtig. Dann sollte der Reiter versuchen, möglichst im Rahmen dessen, was er kann, etwas kreativ zu sein, durch Kombination von mal einer Kontertraversale, mal einer ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Richtung, jetzt nicht starker Galopp im Außengalopp, aber irgendwo versuchen, Kreativität. Und das dritte ist Emotionen wecken. Ich will meine Kür verkaufen an die Richter und an das Publikum. Und Richter und Publikum sind oft gleich.
Und dann kommt der Richter, oh, mein schlimmstes Ferienerlebnis. Nein, wir haben ja auch mal eine Kür gemacht für einen Pony, für meine Tochter. Und natürlich haben wir uns toll viel Mühe gegeben und natürlich fanden wir, das passt. Und es war so ein Ponyhengst, dunkelbraun. Der hatte so ein bisschen was, wo wir dachten, Dschungelbuch, probier's mal mit Gemütlichkeit. Wir fanden super. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Richter hieß. Also, das war ja eine blöde Musik. Och, war das furchtbar. Das war furchtbar. Meine Tochter hat ganz doll geheult. Also unabhängig davon, wie es gelaufen ist. Das Ergebnis weiß ich gar nicht mehr. Aber das trifft mitten ins Herz, wenn man so eine Musik lebt und sich da Mühe gibt.
Ja, also erstens darf der Richter sowas überhaupt nicht sagen. Ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Meine Tochter hatte auch Dschungelbuch mit ihrem Pony.
Ach.
Und ich hatte zwei Olympiarichter, Schüle, Mächlen, die beide eine 9 dafür gegeben haben. Also ist ein Richter muss sich auch ein bisschen reinfühlen, den habe ich jetzt vor mir. Und wenn ich ein junges Mädchen vor mir habe, muss ich sowieso mit meiner ganzen Diktion sehr vorsichtig sein. Man will ja auch die Leute aufbauen. Muss nicht andere Noten geben, aber man muss sie versuchen, doch auch irgendwo ihnen zu helfen. Und man darf nie sagen, diese Musik mochte ich nicht.
Reden Sie mit Reitern manchmal hinterher drüber oder fragen die? Oder kann man das überhaupt guten Gewissens dann, wenn man sie ja irgendwann auch später wieder richtet? Aber geht man da in Austausch?
Ja, oft. Oft. Also mit Unbekannteren oder so eher. Wir sind ja als Richter auch in vielen Ländern unterwegs, die eben nicht auf dem hohen Standard sind wie in Europa. Und dann sind die ganz froh und dankbar. Ich schreibe denen auch immer begründe immer meine Not. Dann schreibe ich zu wenig Kombinationen oder zu viel auf der einen Hand, wenn das eben unbalancierte Küren sind. Und die kommen oft und fragen. Und dann sagt man schon.
Und dann hat die Kür eine große Zukunft, vielleicht mal so als Schlusswort.
Ja, ich glaube, die Kür hat insgesamt eine Zukunft, weil sie ist eben was mit Musik, Reiten zu Musik, verkauft sich gut, kann man so als Matinee, als Varier für einen Veranstalter verkaufen. Und die Reiter müssen so ein bisschen den Sprung überwinden, dass sie sagen, oh, das ist anstrengend. Die müssen hingeführt werden, wie sie eine Kür entwerfen. Und deswegen möchte ich eben diesen Katalog mal aufstellen, auch für die unteren Klassen. Was würden wir Richter als schwierig anerkennen. Mhm. Und das versuche ich im Kreise der führenden Richter auch mal abzustimmen und dass die Reiter auch mal Ideen kriegen.
Bleibt die Kür irgendwann übrig und der Grand Prix ist abgeschafft?
Will ich nicht hoffen.
Das dann doch nicht.
Der Grand Prix Spezial, wenn der abgeschafft werden würde, das fände ich ja fürchterlich. Ich habe noch eine Frage. Wir sind in 2026 hier in Neumünster, unterhalten wir uns gerade. Weltcup-Etappe, Weltcup-Finale in diesem Jahr in Texas, in Fort Worth im April. Noch unter dem alten Regelwerk, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Ohne das jetzt ganz ausführlich zu machen, zur Weltmeisterschaft werden wir vielleicht etwas weniger hohe Noten in der Kür haben, weil Degree of Difficulty, ich habe so verstanden, es soll noch mehr auf Harmonie gesetzt werden und das könnte insgesamt dann ein paar Punkte weniger geben. Also jetzt nicht, dass wir jetzt mit einem Sieger mit 75 und nicht mehr mit 92% hätten, aber mehr Harmonie, das ist ja immer wichtig. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was hinter diesen Überlegungen steckt, die da laufen.
Die Überlegungen treffen gar nicht so die Spitzenreiter. Weil zwischen 8,5 und 10 kriegt man volle Punktzahl für die Lektion. Und unsere Spitzenreiter machen das. Also diese über 90% Küren, die wird das gar nicht so treffen. Wo wir Schwierigkeiten haben, sind Küren, die technisch nicht gut ausgeführt sind, unter 70%. Und dann aber einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad, einen DOD über 9 hatten. Und die Idee dahinter, um es mal ganz kurz zu sagen, ist das, was wir jetzt anerkennen an Kombinationen, wo wir sagen, es gibt einen Bonus für diese Kombination, aber wenn die nicht funktioniert als Kombination, da können wir ja nur sagen, ja oder nein, anerkannt oder nicht. Die Leute, die wo alles schief geht, leben da noch relativ gut mit. Und da wollen wir jetzt, dass das, was uns den Bonus gibt, dass es dann einen Malus gibt. Das heißt, wenn etwas falsch ausgeführt ist, ein Übergang oder eine Kombination, die im Moment neutral ist, wenn wir sie nicht anerkennen, nur einfach den Bonus nicht kriegt, dass die dann aber dann Malus kriegt. Das heißt, wenn es technisch schief geht, dass es dann auch runtergeht mit der Schwierigkeitsnote.
Und der Gedanke ist eben, dass die Leute nicht sagen, ich hau da noch mal was Schwierigeres rein und wursteln mich da so durch, was nicht schön aussieht, sondern lieber einen Schritt zurück und das dann aber richtig schön und damit mehr Punkte.
Genau, und damit mehr Harmonie auch, damit mehr Punkte. Also manchmal ist weniger mehr und das ist auch in dem Fall lieber mal was weglassen, aber die anderen Lektionen so gut ausführen, dass sie eben alle die Höchstnoten für den Schwierigkeitsgrad kriegen und dann ist mehr Harmonie. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Entwicklung.
Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort.
Das glaube ich auch. Mehr Harmonie. Damit bedanken wir uns ganz herzlich.
Ja, wir waren doch sehr harmonisch.
Ja, genau.
Absolut.
Genau.
Also, wir würden die Kürkriterien bestehen.
Ich finde, wir hatten auch einen ziemlich hohen DOD, ehrlich gesagt, so von den Kombinationen her. Super. Vielen Dank, Katrina Wüst.
Vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht mit euch.
Ja, also ich bin ergriffen jetzt schon so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich euch zugehört habe. Da Lehrer habe ich natürlich damals im Fernsehen gesehen, ne? Aber ich war nicht live dabei. Hast du wirklich geweint, Jan? Hast du wirklich geweint?
Also geweint wäre jetzt ja, dass es einen schüttelt, ne? Aber also so eine kleine, also auf jeden Fall ein Frosch im Hals ohne Ende. Also richtig geschluckt und so ein bisschen, ja, so unterkannte Lied war, standen die Tränen auf jeden Fall. Das war einfach so besonders. Diese ganzen Olympischen Spiele, die waren ja verrückt, ne? Unter Covid-Zeiten und entsprechend war das ja ein leeres Stadion. Und es waren wenig, es waren Journalisten da, es waren ein paar Reiter da, es waren Abstände einzuhalten. Und also es war eh schon besonders. Aber dann kam diese Musik und es war eine warme Sommernacht. Und also dieses La La Land, das geht mir heute noch so. Ich höre das und es begleitet mich eine Woche. Würde ich unter der Dusche singen, Spoiler, mache ich nicht, Klammer zu.
Besser ist.
Würde ich City of Stars, die ganze Zeit vom Kinn summen. Jessie weiß das übrigens auch, die lacht sich immer tot.
Gibt es denn noch ein paar solche Erlebnisse, die du hattest, wo du sagst, das ist eine Kür, das ist die Musik, die ging so ganz tief rein, ist mir immer noch in Erinnerung.
Eine Kür, Damon Hill in Neumünster mit Helen Lange-Hahnberg, über 90%. Das war so toll. Da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Das war wirklich toll, 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 toll. Das war durchlässig. Der ging sofort seinen Riesenschritt und da funktionierte alles und das war so schönes Kürreiten. Was dazu für Musik war, weiß ich nicht. Also insofern scheint die sich bei mir nicht so eingeprägt zu haben. Eine andere Musik, wo ich immer ziemlich allein war mit meiner Meinung, ich mochte die nämlich, das war die Musik von Charlotte Dujardin mit ihrer zweiten Kür mit Vallegro. Und das war How to Tame a Dragon, also Drachenzähmen leicht gemacht. Das ist ein Disney-Film, habe ich erst danach gewusst. Und das hat so keltische Flöten, das ist so ganz dezent. Also da wurde dann mal zur Passage nicht so dumm, dumm, sondern und ich fand das ganz toll. Und am Ende ging der dann eine 360-Grad-Pirouette bei X oder zumindest auf der Mittellinie. Und dazu dieses ganz dezente, also ich fand das ganz toll. Und da war ich mit meiner musikalischen Einschätzung eher alleine unterwegs. Also die Richter fanden es auch toll, damit hat sie Weltcup gewonnen und ich weiß nicht, wie lange sie diese Kür geritten ist, aber das fand ich auch toll.
Und an die Glocken von Big Ben kann ich mich natürlich erinnern.
Ja, das war die Olympiakür 2012 in London und die hatten wir ja auch schon vorhin im Gespräch mit Katrina Wüst.
Die sagt ja, sie würde die Musik eigentlich weniger bewerten jetzt im Vergleich zu anderen Kriterien wie zum Beispiel Harmonie, weil Musik kann man kaufen. Das andere ist mehr Leistung. Ich finde die Idee eigentlich oder den Ansatz ganz gut. Was sagst du dazu?
Wobei im Spitzensport so viel Geld ist. Also ich will jetzt gar nicht sagen, die schwimmen alle im Geld. Aber also ich glaube, da jammert jetzt keiner, wenn er Geld für eine Kür ausgeben muss. Es ist teuer, gar keine Frage. Es ist ein Riesenaufwand und so weiter. Aber so ein bisschen mehr Abwechslung. Ich weiß zum Beispiel, interessanterweise, Edward Gall und Hans-Peter Minderhaut, sein Lebenspartner, die haben teilweise zwar unterschiedliche Musik gehabt, aber die haben im Prinzip dieselbe Kür geritten, nur spiegelverkehrt. Also der eine ritt rechts rum und der andere ritt links rum und dann waren das eigentlich dieselben Lektionsabfolgen.
Glaubst du denn, dass es irgendwann wirklich nur noch Kür gibt? Das hatten wir ja auch kurz besprochen. Sie sagte, ich hoffe nicht.
Ja, ich möchte mich den Worten meiner Vorrednerin anschließen. Das ist eine Diskussion, die gibt es schon und ich bin immer so ein bisschen gespalten. Ich glaube, das Gros der Dressurreiter steht auch hinter dem Grand Prix Spezial und das ist ja auch wirklich es ist die schwierigste Abfolge, die ist kräftezehrend, immer diese Übergänge am Anfang, da geht es zwar viel geradeaus, aber dann mal vom starken Trab in die Passage, dann versammelter Trab, da ist viel drin und ich glaube, die Wertigkeit dieser Aufgabe wird immer da sein und deswegen soll sie auch immer da sein, aber sie hat natürlich schon an Bedeutung eingebüßt. Also,
ja, vor allen Dingen, ne, Jan, geht es jetzt um das Gros der Dressurreiter oder geht es eigentlich mal um das Gros der Zuschauer, könnte man ja auch mal fragen, ne?
Ja, na klar, da muss man dann natürlich sagen, deswegen ist die Kür ja auch am Sonntag.
Ja, okay.
Da verstehen die Leute natürlich besser. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn jemand ein Freak ist, wieder zum Eiskunstlaufen zurück. Und die haben sich ja in Lausanne, das hat Katharina Wüst uns ja auch erzählt, in Lausanne getroffen, wo der Weltreiterverband FEI sitzt, aber eben auch ganz viele andere olympische Verbände in dieser Hauptstadt Olympias, Lausanne, wenn man so will, weil das Internationale Olympische Komitee da ja auch ansässig ist. Also ich weiß gar nicht, heißt das Kurzprogramm oder irgendwie sowas bei den Eiskunstläufern?
Ja, richtig, genau. Und da sind bestimmte Lektionen, würden wir jetzt sagen, die einfach gezeigt werden müssen, die gefordert sind in einem Kurzprogramm. Genau, also es ist sowas wie eine Pflicht, wobei man die Pflicht beim Eiskunstlaufen auch abgeschafft hat schon vor vielen Jahren. Ne? Das war einfach so ein, naja, da musste man im Prinzip so ganz sauber auf einer Kante so Kringel laufen. Das hat keinen Menschen interessiert und man hat lange dran festgehalten und es irgendwann über Bord gekippt.
Ja, das braucht ja auch kein Mensch, würde ich denken. Aber so, wenn das Kurzprogramm der Grand Prix Spezial auf Kufen ist, dann ist das weiterhin im olympischen Programm oder Teil des olympischen Programms.
Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Aber Jan, ich würde sagen, da wir jetzt gerade beim Thema Wissen und Nichtwissen sind, könnten wir jetzt ein bisschen quizzen, nicht? Jawohl.
Ja.
Das Quiz.
Kann losgehen.
Ja, schieß los, fang an.
Ich darf anfangen. Wird dir gefallen. Eine Frage aus dem Bereich der Physik.
Ne? Danke dafür, ja.
Super. Ich wusste. Yeah. Das PS Pferdestärke heißt, wissen wir. Richtig?
Richtig.
Was bedeutet denn das jetzt in Bezug auf ein Pferd?
Also, ich weiß, dass ein Pferd mehr ist als ein PS, meine ich mich zu entsinnen. Und das hat irgendwas, glaube ich, auch mit der Dampfmaschine
zu tun. Ein Pferd ist mehr als ein PS, ein Pferd ist ein
Pferd.
Also
ein Pferd ist ein Pferd, aber ein Pferd kann mehr leisten als ein PS.
Ja, zumindest kurzfristig. Ja, ist gar nicht, die Richtung stimmt. Okay, und die Dampfmaschine stimmt ein bisschen auch.
Okay. Das heißt ein halber Punkt. Also dann bin ich auch fertig. Also ich habe keine Ahnung.
Viertelpunkt.
Viertelpunkt.
Ah, du kannst es noch ein bisschen, du kannst es vielleicht noch ein bisschen aufstocken, dein Punktekonto. Also ich kann ja jetzt mal ein bisschen helfen, ne, mit der physikalischen Erklärung. Und zwar ist das PS, eben die Pferdestärke, die durchschnittliche Leistung eines Arbeitspferdes. Genauer gesagt, die Leistung, die ein Zugpferd aufwenden muss, um mit Schrittgeschwindigkeit, also so 5,5 Kilometer pro Stunde, einen Karren mit der Masse von 500 Kilo, eine 10-prozentige Steigung hochzuziehen. Eingeführt im 18. Jahrhundert von James Watt, um die Leistung von Dampfmaschinen, da haben wir sie, nämlich mit der Arbeitsleistung von Grubenpferden vergleichbar zu machen. Genau. Und ein echtes Arbeitspferd kann kurzzeitig durchaus bis zu 15 PS leisten im Dauerbetrieb, aber dann natürlich viel weniger. Ne? Genau. So ist das mit PS.
Ja.
PS und Watt lassen sich übrigens umrechnen, ne? Vielleicht möchtest du noch ein bisschen nachlegen mit deinen Punkten?
Wie du vielleicht weißt, bin ich sehr norddeutsch und wenn ich was von Watt wissen will, dann fahre ich an die Küste und ziehe mir die Socken aus und sehe zu, wie das graue Schlammzeug zwischen meinem großen Zeh und meinem zweiten Zeh durchquillt. So viel zum Thema.
Ja, aber dein Auto.
Elektrische Arbeit.
Dein Auto hat ja auch nicht mehr PS, ne? Wenn man es kauft. Dann hat es, was hat es?
Kilowatt.
Yes, genau. Und das lässt sich direkt umrechnen. Ein PS ist gleich wie viel Kilowatt?
1,75.
0,7355. Aber du warst nah dran. Also 100 PS Auto sind 73,5 Kilowatt.
Oh, wieder was gelernt.
Gut, also es bleibt bei dem Viertelpunkt. Können wir uns darauf einigen.
Ja. Okay, ja. Ich habe mir gedacht, wir bleiben nochmal beim Thema Kür, was uns ja in dieser Folge beschäftigt hat. Und ich möchte von dir, Anja, wissen, welche Reiterin-Pferd-Kombination hat das allererste Mal mehr als 80% in einer Kür erritten. Und wenn du noch punkten möchtest, wo?
Moni Teodorescu?
Wäre jetzt mal so ein Reitername, ja.
Und da du jetzt nicht jubelst, nehme ich an, das ist der Falsche. Wer war das? Mehr als 80%. Mehr als 80%. Ich meine, heutzutage reiten sie 90. Das mit 80 muss schon verdammt lange her sein.
Also Moni Teodorescu ist auch schon mal ein Viertel, wenn nicht sogar ein halber Punkt.
Das heißt, die Zeit stimmt ungefähr. Richtig?
Also Monika Teodorescu, heute Bundestrainerin,
genau,
ist richtig. Aber
siehste,
welchen Pferd?
Naja, ich kenne nur Ganymedes.
Ja, bingo. Super.
Ja, siehste. Da sind wir doch schon bei dem ganzen Punkt, oder? An Ganymedes kann ich mich erinnern, tatsächlich, ja. Ach, ja. Und wo? Das kann ich jetzt aber tatsächlich nicht.
Tatsächlich in Neumünster, passt. Da haben wir uns ja auch mit Katharina Wüst unterhalten. 1993 war das mit Ganymedes in der Holstenhalle Neumünster.
Wahnsinn.
Über 80%. Ja, und man muss ja sagen, damals wurde so ein Grand Prix noch mit 72-73% und nicht wie heute mit über 80% gewonnen. Also das war schon ganz was Besonderes damals.
Okay.
Es war auch ein tolles Paar. Also das wäre so ein statiös, also ein riesengroßes schwarzes Pferd. Und also gefühlt war ihr Oberkörper weniger als der Kopf des Pferdes. Das meine ich gar nicht despektierlich, aber das war einfach wirklich ein wahnsinnig großes Pferd. Ich glaube, ihr Vater Georges Teodorescu hat den auch noch anfangs geritten. Und und dann Moni, die ja wirklich ganz dezent auch mal eingewirkt hat. Und das war schon toll, dieses gewaltige Pferd. Also ich habe den noch so in der Passage vor meinen Augen da zu sehen. Schon toll.
Und wer war denn das erste Mal 90%?
Das erste Mal 90%.
Das war jetzt aber nicht Damon Hill.
Nee. So viel 90%iger gibt es, also so viel 90%-Küren gibt es auch nicht. Das sind, glaube ich, 10 oder 12 Reiter.
Totilas? War es vielleicht Totilas? Edward Gahl? Nee,
nicht der erste.
Meinst du nicht?
Der Allegro vielleicht, obwohl der Totilas wäre früher gewesen. Pui. Ja.
Müssen wir nochmal recherchieren.
Dann gucken wir nach, ja.
Können liefern wir entweder
in die Shownotes packen.
Liefern wir in der nächsten Folge nach.
Ja, müssen wir dran denken. Und nochmal, Verweis auf die Shownotes für diejenigen von euch, die jetzt gerade uns zugehört haben, wie wir das Video aus Tokio gemeinsam gesehen haben. Wir haben es gesagt, es steht in den Shownotes drin, der Link, wenn ihr es nochmal angucken wollt und dann vielleicht zu der Stelle spulen wollt, wo wir uns drüber unterhalten haben, haben wir mal einfach als Versuch gemacht und wir hoffen, dass wir da so ein bisschen Service für euch geleistet haben.
So, und dann freuen wir uns, wenn ihr uns gewogen bleibt bei Erzähl mir was vom Pferd alle 2 Wochen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich könnt ihr uns auch besuchen auf unserer Homepage Erzähl mir was vom Pferd mit AE geschrieben natürlich. Auf Instagram, auf Facebook, wo sind wir noch?
Also wir sind natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also auch bei Spotify, gerne da, wo auch immer was kommentieren. Schickt uns eine Mail mit Anregungen, mit Kritik und vor allen Dingen vielleicht auch, wenn ihr sagt, das Thema oder diese Gesprächspartnerin, das wäre doch was ganz Besonderes, dann her damit, freuen wir uns, sehen wir zu, dass wir da was möglich machen können.
Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.